Hallo zusammen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, der Ukraine-Krieg tobt weiterhin. Auch im Nahen Osten sehen wir Konflikte. Das wiederum zwingt die Politik aufzurüsten in Sachen Verteidigung und Rüstung, was mittlerweile auch ein Billionengeschäft ist. Und dieser Megatrend ist auch für dich als Kuwaiter mega spannend. Dazu habe ich heute einen kompetenten Gesprächspartner, David Lump von HANETF. Viel Spaß.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, hallo David, schön, dass du heute wieder in München bist bei uns im Studio. Diesmal geht es um Verteidigung. Unser Deep Dive befasst sich auch mit Verteidigung und Rüstung. Ihr seid ein Themen-ETF-Anbieter, der auch viele Produkte dazu hat. Deswegen fühle dich willkommen bei uns in München.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich wieder da sein darf. Und ist natürlich auch spannend, weil wir natürlich immer gerne unsere Themen vorstellen. Und gerade bei den Themenprodukten ist ja immer, ist gerade der Hype. Ja. Und was ist denn dann vielleicht danach? Von daher super spannend, dass wir nochmal das Thema nochmal aufgreifen können. Wir hatten ja vor knapp einem Jahr jetzt mittlerweile.
Ich glaube, ein halbes Jahr. Fühlt sich an wie ein Jahr.
Ist schon einfach viel zu lange her. Ich bin natürlich immer gerne hier. Ja, bin gespannt auf deine Fragen und würde sagen, wir steigen ganz entspannt das Thema ein und gucken, dass wir ein kleines Update zum Sektor.
Genau.
Das denn die gut. Leute haben viele Fragen dazu.
Ja, das klingt doch gut. Dann starten wir gleich mal. Ich habe zwar schon so ein bisschen angeteasert, so in Europa ist ja ein bisschen so ein Wandel gerade da in Sachen Rüstung. Man fühlt sich natürlich durch Russland auch bedroht in dem Sinne. Kannst du vielleicht so mal diesen historischen Wandel in Europa uns mal kurz so zum Abholen darstellen?
Wo fangen wir am besten an? Also interessanterweise, was du auch im Intro schon gesagt hast, ist ja immer wieder, warum das Thema überhaupt medial auch wieder aufgepusht ist und warum es jetzt auch als Investmentprodukt gibt, der Russland-Ukraine-Konflikt. Und spreche ich deswegen an, gerade wenn wir auch mit Kunden sprechen, kommt immer wieder auch aktuell die Frage auf, Rüstung super gelaufen. Ist da jetzt noch Luft nach oben überhaupt oder ist das Thema jetzt zu Ende? Das wollen wir heute auch vielleicht klären.
So ein Bewertungsthema eigentlich.
Genau, da können wir uns ja noch ein paar Zahlen anschauen. Aber warum ich das jetzt anspreche, ist einfach vielleicht auch, weil das ich in Kundengesprächen mitkriege, dass dieses Thema Russland-Ukraine, was ist, wenn Russland-Ukraine vorbei ist, ist dann das Thema auch beendet. Und ich glaube, was vielen noch gar nicht so bewusst ist, warum wir auch selber sagen, okay, es könnte oder es dürfte ein eher längerfristiges Thema sein. Russland-Ukraine war der Auslöser, aber das ist mittlerweile gar nicht mehr der Treiber hinter den ganzen Investitionen. Auch da werden wir uns dann später Zahlen anschauen. Ja. Es ist vielmehr die Aussagen von Trump, die immer wieder so die ersten Male, als es aufgekommen ist, jetzt nicht direkt von Trump, aber von seiner Administration, Pete Hegseth, als er hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel war, wo es die ersten Aufhorchen hat lassen. Und es gibt immer wieder diese Kommentare von Trump, ja, wenn ihr nicht zahlt, dann schützen wir euch nicht mehr. Und das ist unserer Ansicht nach und auch meiner Ansicht nach aktuell eher der Treiber, warum wir weiterhin Investitionen und auch längerfristig in die Investitionen im Sektor sehen.
Meinst du, die USA ist kein Schutzgarant mehr sozusagen und sie fordern aktiv von den Europäern ja mehr einzuzahlen? Also das sind ja zwei Faktoren, die sich dann sozusagen beschleunigen gegenseitig wahrscheinlich.
Genau, also ich hatte damals auch bei unserem ersten Video das schon mal angesprochen, würde ich sogar befürworten. Also in gewisser Weise hilft uns das ja, weil wir hatten ja damals auch gesprochen, wir kamen aus dieser langen Periode von Friedenszeit in Europa. Wir haben lange Zeit einfach Investitionen in den Sektor komplett runtergefahren und wir haben uns ein bisschen auch
verlassen auf die USA wahrscheinlich.
Ganz genau. Und das bricht jetzt ein bisschen weg. So, und diese 800 Milliarden Pakete, die wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, ja, das kommt, aber da vergessen nämlich auch viele, woher kommen diese 800 Milliarden?
Das ist jetzt auf die EU bezogen.
Auf die EU bezogen, genau. Ja. Wir haben da eben eingeleitet mit der EU. Ja. Also auf die EU bezogen, das 800 Milliarden Paket für Rüstung und auch Infrastruktur.
Bis 2030, glaube ich, oder 35.
Ich würde mich bei dem
kann man nicht so genau sagen.
Na, was heißt, kann man nicht so genau sagen? Die Frage ist ja, ich investiere jetzt 800 Milliarden bis 2030 und dann?
Ja, klar, dann geht es auch weiter.
Genau, das war ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil viele sehen, okay, wir investieren jetzt die 800 Milliarden. Diese 800 Milliarden, wo kommt diese Zahl überhaupt her? Das ist einfach nur erstmal das, was aufgeholt werden muss. Ja. Wir kommen ja von 1,5% in vielen NATO-Ländern. Das 2%-Ziel wurde ja lange Zeit nicht erreicht. Dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, in den USA ist so in die Richtung 3,5%, jetzt sind wir dann bei 5% ja, inklusive der Cyberkomponente.
Bis vor wenigen Jahren waren ja viele Staaten unter 2% sogar, deutlich drunter, glaube ich sogar. Ne?
Ganz genau, auch Deutschland. Deutschland war deutlich drunter. Oder was heißt deutlich drunter? Wir lagen, glaube ich, so bei 1,6, 1,7. Aber es sind natürlich dann schon Summen. Und diese 800 Milliarden ist quasi einfach nur das, was nachgeholt werden muss.
Ja.
So, jetzt haben wir aber diese Ziele von 5%. Das heißt, wenn diese 800 Milliarden mal investiert sind, dann muss ja auch noch weiter investiert werden.
Na klar.
Und das ist vielleicht so ein Punkt, den viele Leute dann auch, weil sie das Thema aus dem Russland-Ukraine-Konflikt sehen, es ist mit dieser Einmalinvestition jetzt erstmal nicht erledigt. Oder ich sage es in dem Sinne, Einmalinvestition von den 800 Milliarden nicht erledigt. Wir sehen das auch, um das Thema ein bisschen weiter aufzuziehen, gerade von den USA, die mit dem Krieg im Iran, im Osten. Auch dort sehen wir eine neue, auch da werden wir vielleicht dann später nochmal drauf zu sprechen kommen, eine neue Art von Kriegsführung mit günstigen Drohnen. Man schießt dann mit teuren Raketen auf günstige Drohnen. Auch da haben die USA relativ schnell realisiert, okay, die Zeiten haben sich geändert. Und auch das ist so ein neues Feld, was erstmal komplett von Null eigentlich aufgebaut werden muss.
Aber ich glaube, die Wahrnehmung oder auch aus Anlegersicht oder auch von der Politik war schon eher der Ukraine-Krieg, was quasi so eine Initialzündung war. Und wir haben auch seitdem auch gesehen, dass ja auch die ETFs dann auch die Anzahl gestiegen ist und auch das verwaltete Vermögen. Also das war schon so ein richtiger Impact eigentlich damals.
Also wir haben es damals im Video auch angesprochen, in unserem ersten Video. Ich kann das gerne nochmal wiederholen für die sich das Video, das Originalvideo, ich glaube, da etwas über eine Stunde gesprochen, nicht komplett anschauen wollen. Wir wollten das Thema damals schon mal so 2018 auflegen.
Ja. Ja.
Das hat damals aber keinen interessiert. Das wollte niemand. Da war immer noch das Thema ESG.
Ach so, ja.
Und das Thema ESG, keiner wollte sich wirklich diesem Verteidigungsthema, es war so ein bisschen...
Unangenehmes Thema oder...
Es war ein unangenehmes Thema so. Und es war auch negativ belastet. Mittlerweile hat man halt gemerkt, okay, es ist ein Thema, was wir nun mal leider brauchen.
Es war gar kein Thema eigentlich aus europäischer Sicht, war es eigentlich kaum wirklich relevant, denke ich mal, in dieser Zeit. Da war ja USA noch so der Friedensgarant für uns und wir haben uns irgendwie drauf verlassen. Das kam dann erst später.
Das kam dann erst später mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Das war so wirklich der Auslöser. Da sind dann auch die Kunden auf uns zugekommen, haben gesagt, habt ihr da nicht was? Und so ist das Produkt dann, und ich meine, die Assets, die reingeflossen sind. Ja. Mittlerweile nimmt das ja dann auch schon so Auswüchse an, dass es Artikel 8 Defense-Fonds gibt.
Kann man dann auch noch mal drüber sprechen, aber ja.
Aber da sieht man mal, was für ein Wandel vonstatten gegangen ist. Und das ist vielleicht auch, was die Leute vielleicht auch im Hinterkopf behalten sollen. Das ist jetzt nicht mal unserer Meinung zumindest nach nicht nur ein kurzfristiger Trend. Das ist wirklich ein Shift, der in den Köpfen stattgefunden hat und auch in der Finanzindustrie. Auch wenn wir dann über Bewertung sprechen, da haben ja so, dass die Bewertung schon etwas durch die Decke gegangen sind. Aber der Sektor, und das hatte ich, glaube ich, im letzten Video auch schon mal kurz angesprochen, ist einfach komplett neu bewertet worden. Also vorher gab es in dem Sektor keine Investments.
Würdest du von einem Megatrend sprechen? Würdest du so weit gehen? Oder?
Da tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil es ist jetzt nicht vielleicht ein neuer Trend wie AI. Wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz sprechen, was neu kommt. Rüstung war schon immer da, Rüstung entwickelt sich weiter.
Aber auch da gibt es AI. Also es ist ja auch, sag ich mal, nicht nur jetzt Panzer und Raketen, es ist ja, aber können wir auch später noch darüber sprechen, aber es ist ja auch irgendwie Hightech-Sektor geworden.
Es war auch immer schon ein Hightech-Sektor. Also viele Entwicklungen, Mobiltelefon, war da Geschichten.
Ja.
Das ist alles mal aus Militärkreisen hervorgegangen, was wir heute haben. Also auch technisch war Militär- und Rüstungsindustrie, sagen wir, immer schon mal fortschrittlich. Aber was sie angesprochen hat, durch die aktuelle Kriegsführung mit kostengünstigen Drohnen, als bestes Beispiel, muss man sich halt neu aufstellen. Ja. Aber ist jetzt wirklich als Megatrend, Megatrend ist für, also zumindest nach meiner Definition, ein Thema, was jetzt neu aufkommt und was uns jetzt noch lange in die Zukunft begleiten würde. Mhm. Man muss klar sagen, ich gehe nicht davon aus, dass wir kurzfristigen Trend haben. Das ist schon ein Thema, was uns längerfristig beschäftigt. Es kann natürlich, es ist natürlich immer wieder politisch, es ist ein politisches Thema. Wir haben jetzt natürlich, und deswegen, was ich gesagt habe, zur Einleitung, für mich der Russland-Ukraine-Konflikt war der Auslöser. Der aktuelle Treiber ist eher die Politik von Trump, die sagt, okay, wir geben euch nicht mehr die Sicherheitsgarantien. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was ist, wenn Trump jetzt nicht mehr da ist? Gehen wir dann zurück zu dem alten Ausgangslage, die USA ist unser Freund. Das könnte natürlich sein, aber das wird auch da, meiner Meinung nach, wird sich das nicht über die nächsten ein, zwei Jahre dann halt schnell. Das sind natürlich schon grundsätzliche Ansichten, die da erschüttert wurden. Die Frage ist ja, können wir uns, ist das nur an Trump oder ist vielleicht auch an dem ganzen politischen Apparat im Hintergrund, die dann auch noch vielleicht weiter in Positionen bleiben, die das Thema weiter vorantreiben, möchten wir uns darauf überhaupt verlassen?
Also
wir
werden sicher Wachstum sehen. Die Frage ist dann nur, in welchem Umfeld oder welche politischen Gegebenheiten dann auch sind. Das kann man dann wahrscheinlich nicht sehen, aber es sind ja auch langfristige Trends einfach, die wahrscheinlich in diese Richtung dann schon weisen, dass einfach Rüstung ein Thema bleiben wird.
Also wenn wir jetzt aktuell die Auftragsbücher auch anhaken von den Unternehmen, das können wir dann auch nochmal machen. Ich habe mal von Rheinmetall zum Beispiel mitgebracht. Okay. Auch da sehen wir, die Auftragsbestände sind für die Zukunft, die haben Probleme, ihre Auftragsbestände abzuarbeiten.
Ach so, okay. Übervolle Auftragsbücher.
Übervolle Auftragsbücher. Okay. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir sagen können, okay, vielleicht den aktuellen Abschwung im Sektor kann man vielleicht mal nutzen, wenn man das Thema sich noch nicht angeschaut hat.
Klar.
Also die Bücher sind nach wie vor voll. Das ist eher das Problem, die mit der die nötigen Kapazitäten. Auch da wieder, es wurde jahrelang im Sektor unterinvestiert. Ja.
Weil man sich jetzt die SIPRI-Zahlen anschaut, ich glaube von 2018 bis heute hat sich in Europa der Verteidigungssektor oder die Ausgaben verdoppelt. Mhm. Rechnest du generell mit weiter steigenden NATO-Ausgaben? Und die Ziele sind ja auch entsprechend, also von daher wird es ja in die Richtung wohl, denke ich, dann gehen.
Also wir müssen.
Ja.
Und ich will jetzt hier auch, ich hatte es im letzten Video auch schon gesagt, wenn es einen Fonds gibt, den ich am liebsten bei unserer Palette nicht vertreiben wollen müsste oder sollte, dann wäre das der, also Krieg will natürlich niemand.
Ja.
Aber wenn uns natürlich jemand angreift, dann müssen wir uns verteidigen können. Und das hatten wir auch im letzten Video schon gesprochen, es dient ja auch in gewisser Weise der Abschreckung. Wenn jetzt ein Aggressor sieht, okay, die haben in ihre Rüstung investiert. Es macht natürlich dann auch Pläne, das Land anzugreifen, deutlich komplexer und man denkt sich vielleicht, okay, lohnt sich das überhaupt?
Naja, klar, das ist immer dazu
eine Frage. Also es stimmt natürlich auch in gewisser Weise der Abstreckung, der Abschreckung gegenüber einem potenziellen Aggressor. Es muss ja nicht unbedingt zum Krieg kommen. Und auch davon, gerade was jetzt das Thema Luftverteidigung angeht, was Mark Rutte erst kürzlich gesagt hat, dass wir um uns im Notfall, und das sind ja natürlich auch Szenarien, die Sicherheitspersonal durchgehen muss. Was wäre, wenn uns Russland angreift? Wie sieht das Potenzial aus? Was müssten wir überhaupt da haben, um uns verteidigen zu können? Das sind ja natürlich Szenarien, ob die jetzt eintreffen oder nicht. Aber das sind natürlich Szenarien, die auch auf Verteidigungssicherheitsebene diskutiert werden und diskutiert werden müssen.
Ja, klar.
Man kann ja nicht erst damit anfangen, wenn es dann mal soweit ist.
Ja, klar.
Also da braucht jetzt auch keiner die Blümchenbrille aufhaben. Das sind natürlich Themen, die und auch Szenarien, die durchgediskutiert
werden. Natürlich.
Ja, klar. Und damals zum Beispiel, deswegen hatte ich Mark Rutte angesprochen, der hatte vor kurzem erst darüber gesprochen, über die Luftverteidigung und in Deutschland. Wenn wir selber Raketen, auch Drohnen, das neue Thema, aber auch dann, um Raketen abzufangen. Und da müssten wir noch in Deutschland, berechnen Sie mit Zahlen, mit dem 4- bis 5-fachen an Investitionen tätigen.
Oh, okay, also immer noch viel Luft nach oben.
Es ist immer noch viel Luft nach oben. Und wie gesagt, mit diesem 800-Milliarden-Paket, was ich angesprochen habe, das ist einfach mal, um die Unterinvestitionen, die es bisher gab, zu decken.
Das ist quasi erstmal eine Hausnummer genannt und was darüber hinaus noch kommt, das wird man dann sehen dann letztlich.
Auch wenn wir bei Drohnen, auch mal um das Verhältnis darzustellen, wenn wir jetzt von Drohnen sprechen, die USA fängt jetzt an mit Drohnenproduktion, dass man die entwickelt, die USA entwickelt, glaube ich, und jetzt, es sind immer nur grobe Zahlen. Ja, ja. Das ist natürlich immer eine Frage, wie kann man das nachvollziehen. Aber nur mal in der Größenordnung von 1 zu 10. In der Ukraine werden über 1 Million Drohnen produziert. Die USA, die großen USA, schaffen 100.000.
Okay, das ist krass.
So, da sieht man mal auch gerade in dem Bereich, und das sieht man dann auch bei den, wenn man die Einnahmen von den Unternehmen sieht, ist meiner Meinung nach ein Sektor, den man gerade, wenn man im Defense-Bereich ist, im Auge behalten soll. Natürlich sind auch die schon sehr, sehr stark gelaufen. Sehr volatil, war noch ein junger Sektor. Ja. Aber im aktuellen Haushalt gerade von den USA wurde, ich glaube, knappe 53, 54 Milliarden an US-Dollar für von den Einzelnen, von der Army, von der Marine, von der Luftwaffe ausgeschrieben, beziehungsweise es war quasi so eine Budgetvorverlagerung. Ja. Wir möchten bis zu 43, 44 Milliarden in Drohnen investieren.
Okay.
Wenn man sich jetzt einfach mal den Gesamtmarkt von Drohnenunternehmen anguckt, dann hebt die vielleicht 5, 6 Milliarden an Umsatz überhaupt machen. Das sind natürlich enorme Summen, die in den Sektor fließen werden.
Ja, aber du sagst Drohnen. Ich glaube, für die Ukraine ist das ja auch ein wesentlicher Bestandteil, dass sie sozusagen auch russische Ziele attackieren können. Sonst wäre das wahrscheinlich kaum möglich, so als Unterlegener. Das ist
natürlich.
So diese Nadelstiche zu setzen, ist natürlich ohne Drohnen wäre sowas gar nicht möglich, sich quasi gegen so einen übermächtigen Gegner sozusagen zu verteidigen.
Jein. Natürlich, die Russland greift ja sehr viel in den Krieg auch und testet auch mit Drohnen. Also es sind ja nicht einfach, dass nur Raketen abgeschossen werden, sondern wirklich Drohnenschwärme. Und gerade bei Drohnenschwärmen hat man natürlich, und das haben wir jetzt wahrscheinlich auch schon die Leute, die sich für das Thema interessieren, medial mitbekommen, die sind nicht so einfach abzufangen. Auch da gibt es verschiedene Lösungen. Aber wenn ich natürlich so eine Tomahawk-Rakete, die kostet 4 Millionen, eine Rakete.
Okay.
Und wenn ich dann im Vergleich so eine Shahid-Drohne habe, mit die so geschätzt 20 bis 50.000 US-Dollar kostet.
Okay, ist ein Unterschied.
Da sieht man natürlich die Disbalancen. Da kann ich natürlich so einen Drohnenschwarm losschicken. Die kann ich natürlich mit der einen Rakete nicht alle abschießen.
Okay.
So, dann gibt es Möglichkeiten über sehr hohe, also sehr starke Laser, über Radartechnologie oder eben einfach auch Kamikaze-Drohnen, die um diese Drohnen dann eben, wie der Name schon sagt, Kamikaze-mäßig vom Himmel zu holen. Auch das sind alles Überlegungen und wo natürlich getestet werden muss. Und da hat natürlich die Ukraine, gerade wenn wir vom Defense-Sektor sprechen, man testet das ja üblicherweise in Friedenszeiten. Die Ukraine hat das alles in Kriegszeiten entwickelt.
Das hat es aber auch sicher beschleunigt dann wahrscheinlich. Also die Produktion wurde dadurch sicher beschleunigt. Aber
ja, natürlich. Aber vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, man hat Live-Daten.
Ah, okay. Es ist
man hat Live-Daten und kann
als eigenen Test sozusagen. Das ist,
natürlich, wir kennen das vielleicht, wenn jeder hat in seinem Unternehmen Projektarbeit. Das kann man sich dann natürlich so und so vorstellen, bis es dann mal, da gibt es vielleicht mal eine Testversion, eine Beta-Version, wo dann einzelne Leute testen. Weil im Live-Einsatz ist immer sieht anders. Ist es immer anders. Irgendwas ist immer. Und natürlich haben die viel mehr Datenpunkte. Es war ja medial gar nicht so so groß. Die Ukraine hat ja USA unter anderem auch Hilfe bei Drohnen angeboten, als oder wie Drohnen abgeschossen werden können, als der Krieg im Iran losging. Das hat die USA erstmal dankend abgelehnt. Dann hat man schnell gemerkt, wir sind vielleicht doch nicht so gut vorbereitet und es war natürlich nicht so medial aufgebauscht. Wollte man natürlich jetzt einmal nicht zugeben. Aber deswegen hatte ich einfach nur mal gesagt, das Verhältnis von was in der Ukraine an Drohnen produziert wird im Vergleich zu den USA. Die USA hängen einfach noch deutlich hinterher. Jetzt ist natürlich Geld da in den USA. Auch da haben wir ein neues Riesenpaket, was zur Diskussion steht. Also ich würde jetzt nicht, um auf das Original, um vielleicht den Kreis zu schließen, bevor ich wieder zu viel rede, es sind Investitionen, die weiterhin noch in den Sektor fließen werden. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht so wie so ein Handy mal eben produziert, sondern das ist natürlich auch erstmal Forschung und Entwicklung, die getätigt werden muss. Und dann, wenn ich 100 Panzer bestelle, kriege ich die morgen geliefert. Die kriege ich auch nicht nächstes Jahr geliefert.
Ja, das dauert jahrelang. Oder?
Das dauert jahrelang. Von daher würde ich sagen, und aus unserer Sicht, dass wir da weiterhin Potenzial in dem Sektor sehen. Er ist gut gelaufen. Natürlich wird der ein oder andere Gewinnmitnahmen tätigen. Das ist ja völlig legitim von ersten Investoren. Ja. Aber wir sehen jetzt nicht, dass der Trend in dem Sektor komplett vorbei ist.
Wie würdest du jetzt in dieser Gemengenlage die Rolle Europas quasi einstufen? Jetzt, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, wie ist da unsere oder die europäische Position im Verteidigungssektor global gesehen?
Also meinst du jetzt, wie wir uns verteidigen oder die Industrie, die wir selber haben?
Die Industrie, die wir selber haben.
Vielleicht ein wichtiger Punkt, den man in der heutigen und auch das ist geschuldet aufgrund der Thematik, die ich angesprochen habe, dass die USA vielleicht nicht mehr die Sicherheitsgarantien geben möchte oder will oder vielleicht auch kann, wie das früher der Fall war. Und natürlich schaut man dann, wenn man, und das ist ja nicht nur in Europa so, gerade auch Asien, viele Länder in Asien, auch Indien hatten, wie das letzte Mal, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, Indien, die noch sehr viel Rüstungsgüter aus Russland tatsächlich beziehen.
Ah, okay.
Das versucht man natürlich auch herunterzufahren und die heimische Industrie zu fördern. Und das ist genau das Thema, was wir auch in Europa sehen. Warum auch das Thema in Europa weiterhin? Auch gerade, wenn wir KI Das war ja auch lange Zeit in der Diskussion mit, die Namen kennt man, ja. Also nur um es zu nennen, jetzt Palantir war ja das Thema, was auch angesprochen wurde in der Bundesregierung. Dann ist natürlich die Frage, möchte ich mich da auf einen Partner verlassen? Partner, der vielleicht ein bisschen volatil reagieren kann und mir auf einmal vielleicht auch Daten oder Zugang zu gewisser Software dann entzieht. Gerade auch dem Software-Thema ist ein Bereich, wo gerade in Europa noch viel mehr aufgebaut werden muss. Ja. In Europa hatten wir immer das Problem, hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht.
Was aber, wenn das Hummel vielleicht zu klein war, dann oder nicht
konkurrenzfähig? Naja, was heißt konkurrenzfähig? Es ist natürlich, auch Frankreich ist ja ein großer Exporteur in der Welt, hinter den USA. Man hat natürlich die Systeme schon verkauft, aber man hat dann natürlich auch gesehen, wenn jetzt Deutschland seine eigenen Systeme entwickelt, Frankreich die eigenen Systeme entwickelt, Polen vielleicht jetzt dann anfängt, seine eigenen Systeme zu entwickeln, weil man sich absichern möchte. Das macht natürlich wirtschaftlich nicht so viel Sinn, als so wenn man das auf europäischer Ebene alles koordiniert und bündelt und dann vielleicht sich versucht, unabhängiger zu machen von externen Lieferanten. Und das ist auch, wie gesagt, ein Thema, was grundsätzlich die Rüstungsindustrie betrifft, jetzt nicht nur Europa, das ist in den USA natürlich so, sondern wie gesagt auch in den asiatischen Ländern, also gerade auch Südkorea, Indien hatte ich angesprochen, auch Japan, die natürlich verstärkt in die heimische Industrie investieren, um sie aufzubauen. Okay. Deswegen hatte ich im letzten Video schon angesprochen, finde ich eigentlich ein gutes, dahingehend gut, wenn wir uns vielleicht von den USA ein bisschen abkapseln, um die europäische Souveränität vielleicht auch ein bisschen zu stärken.
Was ich Make Europe Great Again, da, glaube ich, habt ihr mich deshalb mal auch hat mich jetzt gerade ein bisschen daran erinnert, aber das geht's da darum ja auch im Prinzip quasi bei der Verteidigungsfähigkeit, dass man da quasi auch ein bisschen resilienter wird und nicht mehr so abhängig ist.
Genau. Also das ist ganz einfach notwendig, ja.
Das ist ja auch schon ein bisschen angesprochen. Also Rüstung ist natürlich viel mehr als jetzt, sag ich mal, Panzer und Hardware, obwohl man eher schon oft dran denkt, ja, irgendwie, wenn man jetzt so an Krieg oder so denkt. Deswegen ist auch sehr spannend, welche Bereiche da besonders stark vielleicht wachsen könnten, gerade in diesen technischen Bereichen.
Also ich hatte ja Drohnen schon angesprochen. Drohnen ist meiner Meinung nach einer der Punkte, die sehr stark nachgefragt werden. Das ist jetzt kürzlich auch hier aus Europa, Swarmer, an die Börse gegangen. Mhm. Auch noch ein relativ kleines Unternehmen. Hat allerdings auch schon Live-Einsatz in der Ukraine.
Okay.
Das hat dann natürlich auch wieder mitgespielt. Grundsätzlich, wenn wir jetzt von den Themen reden, man muss natürlich auch sehen, auch was ich angesprochen habe, diese 53, 54 Milliarden in den USA, die für Drohnen bereitgestellt werden sollten. Das ist ja, wie gesagt, eine Anfrage von den einzelnen Bereichen in der Armee. Ob die jetzt letztendlich genehmigt werden, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Also wenn das Paket durchgeht, ja, aber dann sind das 53, 54 Milliarden, die für zum Beispiel Drohnen ausgegeben werden. Das wird jetzt natürlich nicht, weil das können die auch gar nicht in allen von denen, die aktuell vielleicht börsengelisteten Drohnenunternehmen fließen. Auch eine Rheinmetall arbeitet ja mit Drohnenanbietern zusammen, die vielleicht selber irgendwas in diese Richtung entwickeln und dann eben auch nötigen Gelder investieren. Das heißt, wir haben natürlich auch gerade diese traditionellen, in Anführungsstrichen, Industrieunternehmen wie eine Rheinmetall. Das ist meiner Meinung nach auch kein reines Industrie. Also diese klassischen, was man gesagt hat, diese klassischen Industrie, aber natürlich auch diese Tech-Komponente, die mit reinkommen. Zum Beispiel Cybersecurity-Unternehmen, die halt Cyber-Tech und dann halt auch wirklich Lösungen, die speziell für den Defense-Bereich sind, um natürlich die Datenströme zu sichern.
Das wollte ich auch noch ansprechen, Cybersicherheit, das ist ja auch ein großes Thema. Also da kannst du ja auch Infrastruktur lahmlegen oder Krankenhäuser, Flughäfen. Das denkt man vielleicht auch noch gar nicht so, aber das ist ja auch irgendwie ein Thema, das auch stark im Kommen ist. Und ich habe gelesen, es gibt ja von dem russischen Geheimdienst oder so, gab es ja auch mal Angriffe auf deutsche Parteien oder Verbände oder sowas vor ein paar Jahren.
Also das ist, da brauchen wir wieder nämlich die rosa, sollte man die rosa rote Brille abziehen, dass es auch gang und gäbe.
Ja.
Und das wird von jedem Geheimdienst
gemacht.
Natürlich. Mhm. Also die Frage ist ja mal, das ist, wenn ich da mal so eine in die Trickkiste erstes Semester aus dem BWL-Studium von Mikroökonomie, das Gefangenendilemma. Was ist meine beste, oder Spieltheorie im weitesten Sinne, also was ist meine beste Position? Ob ich jetzt weiß, dass jemand anders versucht, auf jetzt das Thema mich abzuhören, aber ich muss davon ausgehen, dass es jeder tut.
Ah, okay.
Also muss ich mir natürlich gucken, dass ich mich A, schütze oder B, es vielleicht auch tue. Und auch da brauchen wir uns nichts vormachen. Wie gesagt, die rosa-rote Brille abnehmen.
Darf man nicht naiv sein dann?
Da darf man nicht naiv sein. Natürlich muss man sich da schützen. Und auch da gibt's, wie gesagt, gerade auf der Cybersicherheit, das ist dann vielleicht jetzt nicht so spannend wie eine Palantir oder klingt nicht so spannend wie eine Palantir, aber halt einfach die Daten im Hintergrund zu sichern. Das heißt jetzt einfach nur Verwaltungssoftware. Auch das gehört dazu. Also Softwarebereich ist weiterhin auch ein Thema, was nicht unterschätzt werden sollte. Natürlich dann auch, um die Software, um die Daten im Gefechtsalltag selber zu schützen. Weil das ist ja auch ein ganz kritischer Punkt. Wir verlassen uns immer mehr auf Daten, Daten, Daten.
Ja.
Was ist denn, wenn jemand meine Systeme hackt, ohne dass ich das mitkriege und mir falsche Daten liefert? Und ich gehe dann von Daten aus, zum Beispiel, okay, hier ist ein Stützpunkt, hier ist, habe ich durch meine Satellitenbilder festgestellt, okay, hier könnte Truppen angesiedelt sein. Was ist denn, wenn diese Bilder, wenn ich gehackt wurde und diese Bilder quasi oder diese Daten gefaked sind?
Na klar.
Auch das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt vielleicht nicht so in den Köpfen aller
Alles. Gibt es irgendwie noch weitere Technologien, vielleicht die in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht interessant werden könnten oder einfach eher der Ausbau der Themen, die du jetzt angesprochen hast?
So natürlich, also man forscht natürlich das Thema, was ich jetzt für die nächsten 5 bis 10 Jahre sehe, ist eher der Drohnen, einfach aufgrund der Kosten-Nutzen-Rechnung. Warum ja auch der Iran oder Russland auf Drohnen setzt, weil sie eben kostengünstig zu produzieren sind. Und natürlich die Verteidigung mit den bestehenden Systemen halt schwierig ist. Also das ist eher das große Thema.
Okay.
Natürlich wird KI auch immer eine Rolle spielen, aber KI-Systeme haben wir soweit eigentlich auch schon, gerade wenn wir Palantir ansprechen, gesehen. Und die sind auch schon implementiert. Da brauchen wir uns auch keine die rote Brille wieder abzunehmen. Die funktionieren auch schon im Gefechtsalltag. Deswegen würde ich eher sagen, das große Thema ist die Drohnen-Drohnen-Technologie.
Ja.
Das ist ja auch nicht nur, also bei Drohnen kennen wir jetzt, und wir haben die Kamikaze-Drohnen angesprochen zum Abfangen. Es gibt ja auch Drohnen, die halt einfach genutzt werden können oder unmanned Vehicles, unbemannte Fahrzeuge, damit halt keine Menschenleben gefährdet werden, ja. Unsere Datenleben. Oder es gibt zum Beispiel auch Drohnenschwärme, wird auch von der Luftwaffe in den USA eingesetzt. Ist auch beantragt worden, in dem Paket mit den 50 Milliarden, sogenannte, ich weiß gar nicht, wie es genau auf Deutsch heißt, also Drohnen, die neben Flugzeugen herfliegen, ein Schutzschild.
Ah, okay.
Die dann vielleicht auch vom Piloten oder vom Piloten selber oder vom Piloten von irgendjemandem im Command Center, der das am Boden steuert, quasi als Hilfsdrohnen, die vielleicht auch mal Aufklärung betätigen können, damit der Pilot nicht weiterfliegen muss oder eben auch zur Not dann vorhanden sind, um Angriffe auf den Jet abzuwehren.
Okay.
Also das sind natürlich Themen, die dann gespielt werden.
Die USA waren ja immer schon so ein großer Player eigentlich im Rüstungsbereich. Europa kommt ja immer mehr. Was sind denn da, so würdest du sagen, die Unterschiede also zwischen US und europäischen Konzernen? Ich hätte jetzt als Laie vielleicht gedacht, ist das vielleicht, das eine ist mehr Software, das andere ist mehr Hardware. Oder wie siehst du das? Gibt es da signifikante Unterschiede, wie die Branchen da aufgestellt sind?
Also gerade im Softwarebereich, in dem Tech-Bereich sind, da hat Europa noch Aufholpotenzial. Aber auch da tut sich was. Da hatten wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Da gibt es ja auch Firmen, Startups hier aus Europa, aus Deutschland auch, sogar hier aus München. Die werden natürlich mit der Zeit kommen. Da wird auch vielleicht, werden wir dann den einen oder anderen Börsengang sehen. Aber gerade auf der Tech-Seite sind wir hier in Europa noch, hängen wir noch ein bisschen hinterher. Da haben wir uns lange Zeit auf den Partner aus den USA verlassen. Ansonsten ist natürlich der Riesenunterschied, da allein die Summen, die investiert werden, sind in Amerika auf einem ganz anderen Niveau als hier.
Naja.
Das ist natürlich ein Thema und die Unternehmen dort sind natürlich entsprechend deutlich größer.
Kann man auf der Tech-Seite mit Asien vielleicht auch irgendwie kooperieren, wenn man vielleicht von den USA ein bisschen wegkommen will? Oder?
Tun wir auch schon. Also ich hatte Südkorea zum Beispiel angesprochen. Südkorea hat sich auf die Fahne geschrieben, die wollen sehr viel, wollen zum einen der großen Exporteure auch aufsteigen. Natürlich, also man muss das Rad nicht komplett neu erfinden. Man kann natürlich dann auch mit Partnern aktuell noch kooperieren, bis man das vielleicht mal selber entwickelt hat, die uns noch freundlich gestimmt sind. Südkorea hatte ich angesprochen.
Klar, man kann auch Wissen nutzen und dann vielleicht weiterentwickeln. Man muss ja da nicht bei Null anfangen. Man hat ja dann schon gewisse
Wirklich nicht. Es geht nicht. Wie gesagt, ich hatte Indien angesprochen. Auch die stellen nach und nach auf Eigenproduktion um.
Ja.
Aber wenn man sich jahrelang auf Technologie von anderen Ländern verlassen hat, ist es natürlich nicht von heute auf morgen aufgebaut. Das dauert natürlich. Auch die Forschung. Jetzt Drohnen ist natürlich ein kleiner Bereich, aber es wird doch in Zukunft weiterhin Kampfjets, Kriegsschiffe, Panzer geben. Wie die dann aussehen, vielleicht unbemannt, aber auch die wird es weiterhin geben, ja.
Als ambitionierter Anleger, sage ich mal, vielleicht interessant, gibt es da Unternehmen oder Teilbereiche, die noch so völlig unterschätzt sind, denkst du da? Gibt es da irgendwie Bereiche, die jetzt, sage ich mal, nicht so auf dem Schirm sind, aber in Zukunft im Rüstungsbereich vielleicht also aufschreiben könnten?
Ich hatte ja Drohnen angesprochen, aber auch da, wenn man sich die Kurse anguckt, die sind natürlich schon hochspekulativ und investiert worden. Muss man natürlich gucken, was für, da muss man wie gesagt auch sagen, die Umsätze von den Drohnenunternehmen sind ja noch relativ gering. Auch die werden über die Jahre jetzt erst aufgebaut. Auch die können nicht die Kapazitäten einfach von 0 auf 100 direkt hochfahren und auf einmal 1 Million Drohnen produzieren. Auch da muss erstmal investiert werden. Jetzt ist natürlich so ein Thema, was noch wirklich sehr volatil ist, aber da würde ich definitiv mal schauen, falls die Kurse auch bei Drohnen mal wieder zurückkommen. Ein Sektor, den man sich auf jeden Fall anschauen könnte. Ich hatte es ja angesprochen von den USA, von denen, wir hatten uns mal angeschaut, was genau, wie viel Milliarden jetzt jeweils für Drohnen investiert werden soll. Das sind in Summe so um die 53 Milliarden. Wir haben uns dann einfach mal angeschaut, naja gut, allein das ist schon mal diese Summe, wenn die wirklich nur in den USA investiert wird, einfach schon mal so um die, ist jetzt auch nur eine Zahl, 15, 16 Mal so hoch wie die Umsätze oder die Revenues, die Unternehmen aktuell fahren. Da wird eigentlich auch mal klar, wie viel Geld dann überhaupt noch. Das muss ja investiert werden. Jetzt, wie gesagt, das fließt nicht alles in die Unternehmen. Es geht auch in diese klassischen großen Unternehmen. Eine RTX, Lockheed Martin, dergleichen oder eine Rheinmetall hier in Deutschland, die natürlich auch an solchen Dingen forschen. Aber gerade so diese Drohnenhersteller, da denke ich, ist noch viel Luft nach oben.
Können Anleger gezielt auch auf ETFs in diesem Bereich setzen? Also Thema Drohnen?
Also können sie auch, ja. Wie gesagt, wir gucken ja mal in dem Bereich, was wir machen können. Wir haben auch da einen gelauncht. Den können wir Anleger sich natürlich auch sehr gerne bei uns auf der Webseite einfach mal anschauen. Das ist einfach nur der Drone Usage ETF. Den finden wir, der wird auch schon mal, der kommt sehr gut an. Da sehen wir auch von professioneller Anlegerseite, dass da kontinuierlich Gelder reinfließen. Den gibt es jetzt noch nicht so lang, knapp einen Monat.
Also ganz frisch, okay.
Der ist noch relativ frisch, etwas über einen Monat, aber das Interesse ist definitiv da und auch da aktuell. Wie gesagt, das ist eher noch so ein rein, ist noch ein spekulativeres Thema. Ja. Also es ist vielleicht, wenn man jetzt sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr in dem Sektor investieren möchte. Man muss natürlich auch sehen, das Drohnenthema, das ist ja jetzt natürlich auch nicht nur, betrifft ja nicht nur die Rüstungsindustrie.
Naja, klar.
Das kann natürlich auch in der ganz normalen Lagerhallen in der Industrie angewendet werden. Amazon hat immer wieder mit Lieferungen getestet.
Gibt auch viele zivile Nutzungsmöglichkeiten. Es ist nicht nur militärisch oder so.
Genau. Gut. Also zum Beispiel, ich denke da zum Beispiel daran auch zum Schützen von kritischer Infrastruktur. Wir haben mal wieder gesehen, dass auf einmal Drohnen über Flughäfen aufgetaucht sind.
Also ich glaube, das sogar erst in München, glaube ich, vor letzte Woche erst, wo ich war, eine Meldung.
Das habe ich noch nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja, natürlich. Also da sieht man, dann kann man sich darüber diskutieren, okay, wie sichere ich mich dagegen ab? Kann ich halt Drohnenschwärme, die dann zur Not Kamikaze-Drohnen, diese Drohnen dann halt eben auch bei Bedarf herunterholen oder? Also das spielt dann natürlich in die auch in die Defense-Thematik mit rein, Verteidigungsthematik. Ja. Aber auch bei dem Thema, wie gesagt, es gibt auch zivile Einsatzmöglichkeiten, weswegen der Sektor doch schon sehr interessant sein könnte.
Aber euer ETF ist der, sag ich mal, trennscharf, dass es quasi jetzt Drohnen im Bereich der Rüstung sind oder dass es quasi generell die Drohnentechnologie an sich dann?
Also man muss natürlich, gerade wenn wir jetzt ein bisschen genau auf den ETF eingehen, wenn das okay ist, dann vielleicht ganz kurz, man muss natürlich bei der Konstruktion von so einem Produkt schauen, welche Unternehmen gibt es überhaupt, in die ich investieren kann. Ja. Ist natürlich schön, das Thema darzustellen. Wir müssen natürlich auch gucken, ob wir dann halt, wir haben es versucht, so rein oder so pure play wie möglich darzustellen, dass wir halt wirklich nur Drohnenunternehmen drin haben. Deswegen, wenn jetzt ein Rheinmetall an Drohnen arbeitet, da wird jetzt keine Rheinmetall drin sein. Mhm. Wir wollen natürlich ganz gezielt das Drohnen-Exposure. Da muss man natürlich gucken, welche Unternehmen gibt es denn, die jetzt überhaupt schon an der Börse gelistet sind, die man investieren kann.
Stehe.
Und das ist aktuell vielleicht eher noch der Defense-Bereich, weil das natürlich gerade da die Nachfrage am höchsten ist. Aber auch da wird man dann schauen mit der Zukunft, wie sich der Markt entwickelt.
Okay. Ich glaube, das ist vorher schon mal kurz angesprochen, Thema Nachhaltigkeit. Ja. Klingt ein bisschen wie so ein Widerspruch. Hat sich da vielleicht die Sichtweise ein bisschen geändert? Gelten Verteidigungs-ETFs oder Unternehmen mittlerweile vielleicht teilweise schon als nachhaltig?
Also es gibt Produkte, auch wir haben welche, die Artikel 18, dass sie in ESG-Portfolios jetzt fairerweise von Kundenseite, wenn ich mit Kunden spreche, die sagen dann schon, okay, das ist das Thema vielleicht ein bisschen ab Absurdum geführt. Wenn ich Defense mache oder Rüstungsunternehmen investiere, dann ist das für mich kein ESG-Thema.
No.
Warum wir das gemacht haben, weil es gibt natürlich gewisse Vorgaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Fondsmanager einen Fondsmanager und der, warum auch immer, hat einen Artikel 8-Stempel, dann kann ich halt nur in Artikel 8-Fonds investieren. Das war so der Hintergedanke. Aber fairerweise auch das Feedback von meinen Kunden zumindest auch. Es ist ein bisschen das Thema ab Absurdum geführt. Brauchen wir es zwingend? Das darf jeder selber entscheiden. Das ist möglich. Also das ist ja unsere Herangehensweise. Wir legen ja nicht ein Produkt auf, weil wir sagen, ja, du brauchst es jetzt unbedingt. Es ist einfach ein Baustein, sollte jemand das Interesse haben, gibt es ein Produkt in dieser Richtung, in dieser Kategorie, in dem man investieren kann. Nachhaltig im klassischen Sinne, wenn wir jetzt diese grundsätzlichen ESG, also Environmental Social Governance ansprechen, betrifft es vielleicht nicht, aber nachhaltig dahingehend, gar nicht mal, wenn wir von Verteidigung oder Rüstung sprechen als Aggressor, sondern als Verteidigung, was ich anfangs schon mal angesprochen hatte. Es dient auch als Abschreckung gegenüber einem potenziellen Aggressor, wenn ich meine Rüstungsindustrie aufgebaut habe. Hm. Und dann kann man natürlich auch damit argumentieren, ich brauche eine starke Rüstungsindustrie, um eben auch meine Demokratie, meinen Frieden zu verteidigen.
So ein bisschen wie die Spieltheorie sozusagen. Wenn ich stark auftrete, werde ich nicht angegriffen.
Ja, genau. Genau. Also ich muss ja damit rechnen, dass ich kann jetzt nicht blind durch die Welt laufen, davon ausgehen, alle sind mir wohl gesonnen und werden mich nicht angreifen. Das haben wir gesehen, das funktioniert die. Die Welt nicht. Es braucht ja nur einen Player geben, der sagt, okay, ich greife dich an. Dann kann ich nicht sagen, ja, aber ich will nicht.
Ja.
Dann kannst du da nicht mehr entscheiden, dann bist du angegriffen, dann bist du im Krieg. Mhm. Und um das vielleicht doch abschreckend, vorausschauend abschreckend zu wirken, dass man eben die Rüstungsindustrie aufbaut, aus dem Gesichtspunkt das Thema dann vielleicht nachhaltig zu beleuchten.
Und du kommst ja auch viel rum, hast Kontakt mit internationalen Anlegern, Kunden. Wie stehen die denn zu dem Thema Verteidigung? Gibt es da irgendwie Feedback oder ist das mehr für Privatanleger oder wie?
Nee, also weiterhin, wie gesagt, wir hatten das im letzten Video angesprochen. Tatsächlich war bei dem Thema die Privatanleger deutlich als erstes mit dabei.
Okay.
Die waren dem Thema offener gegenüber. Wie gesagt, dieser Wandel in der Industrie hin, dass Rüstung wieder, wie Sie sagen, en vogue ist, aber investierbar ist, gut, der hat natürlich ein bisschen gedauert.
Das sind die Hemmungen nicht so da wahrscheinlich. Der Privatanleger sieht Ukraine-Krieg, da muss ich investieren. Und die größer werden, die haben ja vielleicht erstmal so ein bisschen Überlegungen, soll man das machen? Ist es, wie macht sich das sozusagen darin zu investieren? Das ist vielleicht die Hürde ein bisschen größer für einen Großkunden, in Rüstung zu investieren, könnte ich mir vorstellen.
Ja, natürlich, natürlich. Also man hat interne, man braucht jetzt nicht, der Privatanleger kann natürlich sagen, ich finde das Thema interessant, kaufe ich heute. Das ist ja das Schöne an ETF, kann ich direkt an der Börse kaufen. Als wir die Produkte aufgelegt haben und wir, wie gesagt, wir haben sie aufgelegt, weil Nachfrage aus der Industrie kam. Wenn wir dann mit den Portfolio-Managern oder den Managern von den Fonds sprechen, die sagen, ja, würde ich gerne machen, aber gerade in größeren Unternehmen, da gibt es einen Anlageausschuss. Oder da gibt es vom Management dann die Vorgabe, wir möchten nachhaltig sein, wir möchten nichts mit Rüstung zu tun haben, weil das wird ja negativ beleuchtet. Wenn die natürlich auch merken, die treffen sich ja natürlich jetzt auch nicht jeden Tag, so ein Anlageausschuss gibt es dann einmal im Monat, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr. Ja, einmal im Jahr ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber einmal im Monat auf jeden Fall. Und dann wird halt geschaut, okay, wie machen wir das? So, und dann ist es natürlich auch gerade für ein größeres Haus natürlich dann auch immer die Frage, kriege ich einen Reputationsschaden vielleicht, wenn ich jetzt auf einmal in Rüstung investiere.
Wie wird das quasi angesehen? Aber das ist auch gut. Vielleicht Nachhaltigkeit, wenn es als nachhaltig vielleicht gelabelt ist, ist das vielleicht auch wieder leichter.
Aber deswegen, das dauert dort halt einfach länger, bis dann die Entscheidung getroffen wurde, okay, wir dürfen es jetzt machen. Deswegen sind institutionelle Investoren in dem Bereich doch eher ein bisschen später dazugekommen. Aber wir sehen eigentlich aktuell immer noch wirklich so gut wie gar keine Outflows.
Ja.
Das Produkt ist bei 3,5 Milliarden. Wenn da mal 1-2 Millionen rausfließen, das ist vielleicht dann halt Leute, die Gewinne mitnehmen. Also das ist wirklich marginal. Also wirklich Outflows sehen wir da immer noch nicht. Und auch die institutionellen Anleger sehen das eher als langfristigen Trend. Auch gerade das Thema in Europa.
Das ist jetzt so ein bisschen die Politik der Insti sozusagen. Aber das Thema an sich ist ja auch total getrieben von der echten, richtigen Politik sozusagen. Das ist schon angesprochen mit Trump. Aber es ist dennoch ja irgendwie ein Thema. Also das ist zwar Politik getrieben, oder vielleicht, wenn jetzt der Ukraine-Krieg vorbei ist, ist es vielleicht mal kurzfristig, vielleicht mal eine Delle, aber der langfristige Trend, den siehst du einfach da.
Also der langfristige Trend ist aktuell Stand heute immer noch da. Ja. Wie gesagt, ich habe natürlich jetzt auch keine Glaskugel, was in 10 Jahren sein wird. Um noch ein Beispiel zu geben, wenn wir uns Rheinmetall anschauen. Ja. Die Auftragsbestände sind in den letzten 3 Jahren von 2024 von knapp 50 Milliarden auf jetzt für 2027 auf 150 Milliarden angestiegen. Okay. Also die Auftragsbücher sind nach wie vor voll.
Aber der Aktienkurs ist auch stark gestiegen die letzten 3 Jahre.
Ja, natürlich, der ist aber auch war ja bei knapp 2000, jetzt sind wir, glaube ich, knapp bei 1,1, 1,2 vielleicht. Also er ist schon deutlich zurückgekommen. Das ist das, was ich gesagt habe. Natürlich, eine Börse ist keine Einbahnstraße. Ja. Auch gerade so Aktien, wir haben im letzten Video drüber gesprochen, mit dem Portfolio-Manager hatte ich damals mal gesprochen, die in Rheinmetall früh investiert waren, die dann bei 300 ausgestiegen sind, in den ETF geswitcht haben, weil sie ein bisschen diversifizierter agieren wollten. Also Rheinmetall ist natürlich exorbitant angestiegen, aber auch aufgrund dessen, wie gesagt, auch wenn wir uns die KGVs anschauen im Sektor, die sind natürlich deutlich angestiegen, aber wie gesagt, man muss auch immer mal betrachten, der Sektor war vorher nirgends, der war nicht investiert. Ja. Da war niemand investiert, weil es niemand konnte. Vereinzelt waren die Leute vielleicht in Einzelaktien investiert, aber da gab es keine Allokation. Genau. Jetzt ist natürlich die ganze Industrie oder der ganze Aktienmarkt, der sich jetzt natürlich dem Thema Rüstung wieder geöffnet hat. Natürlich gehen die Bewertungen nach oben. Aber, und das muss man sagen, wie gesagt, am Beispiel jetzt zum Beispiel von Rheinmetall, die Auftragsbücher sind voll, auch für die Zukunft. Wenn wir uns dann zum Beispiel noch anschauen, Book-to-Bill-Ratio gibt es, also wie ist da Auftragsbestand im Vergleich zu den Einnahmen, zu Umsatz. Alles, was dann über 1 ist, heißt eigentlich, okay, die Auftragsbücher sind gut voll. Man hat eher Probleme oder man kommt eher nicht hinterher,
Aufträge abzuarbeiten.
Ja. Die sind zwar leicht zurückgegangen von auch auf Rheinmetall wieder, wenn ich mir die Zahlen angucke, von 2024 von knapp 4 auf jetzt knapp 2, also hat sich halbiert. Aber wie gesagt, alles über 1 heißt immer noch, die Auftragsbücher sind voll und die kommen eigentlich nicht hinterher.
Okay.
Es zeigt aber, dass gerade auch Rheinmetall investiert hat und es schafft auch die Aufträge abzuarbeiten, ja. Halt nur nicht in dem Maß, wie sie reinkommen. Mhm. So, das heißt, und das ist vielleicht auch einer der wichtigen Punkte für den Sektor. Wie gesagt, lange Zeit wurde halt ein bisschen vernachlässigt. Jetzt kommen die ganzen Aufträge rein, weil natürlich jeder investieren möchte. Mhm. Jetzt haben die auf einmal eine Möglichkeit, über die nächsten 5, 6, 7 Jahre zu planen.
Mhm. Ja, klar.
Also es gibt natürlich auch Planungssicherheit. Ja. Das macht die Unternehmen natürlich oder die Einnahmenfüller, sondern eben natürlich deutlich stabiler.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist auch etwas, was man dann nicht vernachlässigen sollte, was für den Sektor spricht. Mhm. Von daher würde ich sagen, also ja, das Thema ist nach wie vor interessant. Ja. Und wie gesagt, die Bewertungen sind stark angestiegen. Mhm. Aber wie gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass der Sektor nicht investiert war.
Ja.
Dass natürlich viel Geld in den Sektor geflossen ist, was dann natürlich automatisch die Kurse dann eben halt auch treibt. Mhm. Aber die Unternehmen liefern auch und haben aktuell volle Auftragsbücher, sind eher hinterher, die Aufträge auch abzuarbeiten.
Allerdings, wir haben es auch gerade festgestellt, es ist keine Einbahnstraße. Also Rheinmetall, glaube ich, ist in diesem Jahr, wie du auch schon gesagt hast, gefallen. Welche Risiken gibt es denn generell in diesem Bereich für Anleger, die man beachten sollte?
Also Risiken natürlich, wenn jetzt von politischer Ebene, ist mal das größte Risiko, was vielleicht der beste Fall wäre, alle unterzeichnen in den Weltfrieden und es gibt überhaupt keine Armee mehr. Das wäre jetzt die rosa-rote Brille-Fantasie. Mhm. Was wir natürlich, wie gesagt, sehen, es ist ein langfristiges Thema. Es ist nach wie vor politisch getrieben. Mhm. Es ist natürlich ein Thema, was von den Staaten, von der Politik dann eben auch gewollt sein will. Ja. Aktuell haben wir diesen Willen.
Und die Budgets wahrscheinlich auch.
Und die Budgets natürlich auch. Man muss natürlich dann, deswegen immer, wenn wir jetzt vom aktuellen Stand ausgehen, deswegen habe ich mir auch auf deine Frage am Anfang mit dem, ist das ein Megatrend? Mhm. Stand heute ist es ein Megatrend, das kann sich aber natürlich dann immer mal wieder ändern. Jetzt, wie gesagt, ist jetzt in dem Bereich, diese Investitionen sind natürlich erstmal getätigt worden für die nächsten Jahre. Das heißt jetzt nicht, dass das auch in 10 Jahren dann nochmal so Pakete abgeschlossen werden. Das wird sich dann halt zeigen, kann sich natürlich ändern. Und vielleicht der zweite wichtige Punkt, man muss natürlich auch schon gezielt in die Unternehmen reinschauen. Ist schön und gut, dass die Aufträge da sind. Jetzt können die Unternehmen die Aufträge abarbeiten. Das ist vielleicht einer der Risiken, warum vielleicht auch der ein oder andere jetzt Gewinne mitgenommen hat. Ja, jetzt erstmal abwarten und wir schauen mal, ob die Unternehmen überhaupt das liefern können, was wir erwarten.
Verstehe.
Am Beispiel von Rheinmetall tun sie das immer noch. Mhm. Aber wie gesagt, ich sehe das eher, weil der Sektor wirklich so gut gelaufen ist über die letzten 2, 3 Jahre, Da ist eher Gewinnmitnahme und man schaut auf vielleicht, vielleicht sind es auch Bedenken, sind diese großen Rüstungsindustrien oder diese großen Rüstungsunternehmen, diese klassischen Industrieunternehmen wie Rheinmetall, überhaupt die Zukunft? Oder ist es vielleicht eben die Technologie oder die Drohnenfirmen?
Ach so.
Weswegen wir, also ist jetzt so eine Vermutung, auch das wird immer wieder, kommt immer wieder in Diskussionen auf. Meiner Meinung nach brauchen wir alle drei. Einen gesunden Mix. Aber meiner Meinung nach werden diese großen Rüstungsunternehmen nicht einfach verschwinden.
Ja.
Auch die werden weiterhin, es sind natürlich dann schwerfälligere Tanker.
Ja.
Ob dann dort so viel Innovation vorangetrieben wird, weiß ich nicht. Aber die haben natürlich jetzt dann auch die Kapitaldecke, um vielleicht auch kleinere Unternehmen, so ein Drohnenunternehmen halt einfach aufzukaufen.
Und gerade auch bei so staatlichen Ausgaben, da kann man ja auch besonders gut planen wahrscheinlich. Also wenn der Bundeshaushalt quasi dafür Geld vorsieht, da kannst du relativ sicher einfach dann davon ausgehen, dass das auch dann kommt wahrscheinlich.
Genau.
Also von daher.
Also ich meine natürlich, Rheinmetall wird sich natürlich auch absichern. Mhm. Sind Unternehmen, die sind natürlich auch nicht blöd. Natürlich werden die sich dann auch abgesichert haben über Anzahlungen oder dergleichen oder über Staffelverträge, dass halt jemand, der einen Vertrag abgeschlossen hat, dann nicht einfach zurücktreten kann, vielleicht eine Strafzahlung hat. Oder
konstanter Cashflow eigentlich da ist.
Genau, also man hat sich dann natürlich schon abgesichert.
Okay. Was würdest du sagen, sind jetzt so bei Privatanlegern vielleicht typische Fehler oder Missverständnisse, wenn es jetzt um Rüstungs-ETFs geht oder Investments generell?
Don't put all your eggs in one basket.
Okay.
Also man sieht natürlich, also was wir natürlich immer wieder mitkriegen und auch wir kriegen ja dann auch den ein oder anderen Anruf oder Anfrage, die dann reinkommt, die dann auch bei mir landet von Retail-Investoren, von Privatanlegern. Und dann höre ich manchmal auch so Geschichten, ich habe jetzt ein Erbe bekommen und will das gerne alles in Rüstung.
Alles, okay.
Natürlich möchte jeder irgendwie schnell reich werden, aber so, natürlich kann man dann Glück haben. Also wie gesagt, deswegen, ja, es ist ein Thema, aber es sollte halt, wie gesagt, auch nur als ein Thema behandelt werden. Es ist jetzt keine Core-Allocation, also kein Core-Investment in deinem Portfolio.
Also Core-Satellite-Strategie.
Genau, also Beimischen. Diese Themen, diese Megatrends, das sind immer Beimischungen, die man zu einem Standard-Investment hat, wenn man Weltindex hat oder Emerging Markets, was auch immer, wie man das aufteilen möchte, vielleicht eine Europa-Exposure. Das ist natürlich, sollte ein kleiner Betrag sein, in der Regel, was weiß ich, so um die 10-20%.
Okay.
Vielleicht höchstens. Also diese Themen sind natürlich risikoreicher, weil sie, also allein schon deswegen, weil natürlich sie einen ganz speziellen Bereich nur abdecken. Und natürlich bin ich dann in diesem Bereich oder in diesem Sektor oder in diesem Thema natürlich
voll drin dann eigentlich, ja.
Voll drin. Ja. Wir versuchen mit unseren Produkten das Thema immer so genau wie möglich darzustellen, weil das ist ja unserer Meinung nach Sinn und Zweck von so einem Themenprodukt, dass wir halt auch wirklich diesen Themenbereich genau darstellen.
Also wenig Verbesserung, aber auch wenig Titel dann wahrscheinlich. Also je nach ETF.
Also je nachdem, was es gibt und wie das Thema. Man muss natürlich, wie gesagt, immer schauen, wie stelle ich das Thema dar. Jetzt kann ich natürlich bei der Indexauswahl mir sagen, okay, ich möchte Themen, die 50% ihres Umsatzes mit Defense machen oder sagen 80%.
Ja.
Das ist natürlich dann immer eine Abwägung, welche Unternehmen dann, wir hatten glaube ich beim letzten Mal darüber auch über Airbus zum Beispiel gesprochen. Ist da jetzt ein Airbus?
Ach so, ja.
Also wie dann
zwei Anteile, so je nachdem.
Genau, also natürlich kriegen wir die Anfrage ja Airbus als rein von den von dem Umsatz, von der reinen Umsatzzahl, der absoluten Umsatzzahl eigentlich massiv ist.
Ja.
Wenn wir aber das Unternehmen mit reinnehmen, wenn wir jetzt die Kriterien lockern, habe ich natürlich auch ein anderes Exposure durch eben diese zivile Luftfahrt mit drin, was den Kurs von Airbus beeinflussen kann.
Oder Rolls-Royce zum Beispiel.
Oder Rolls-Royce.
Wusste ich bis vor kurzem nicht, dass das auch ein Rüstungsunternehmen ist, aber
da sind drauf. Turbinen halt, ja.
Oh.
Aber das ist natürlich, das ist dann halt immer die Frage, das ist dann eine Abwägung, wie ich das machen möchte. Und deswegen ist auch nicht jeder Themenprodukt gleich dasselbe Themenprodukt, nur wo Rüstung draufsteht. Da auch ein Tipp an die Anleger.
Ja.
Einfach mal in die Indexbeschreibung reinkoppen, da steht sowas. Die ist auch, ist ja kein Geheimnis.
Ja.
Wie der Index genau aufgebaut ist und wie die Kriterien sind für die Aufnahme.
Ich glaube, es ist bei Themen-ETFs generell vielleicht ratsam, dass man da genauer hinschaut. Also es ist nicht immer
das
genau das drin, was draufsteht oder wie du sagst, ein bisschen verwässerter oder ein bisschen spitzer, je nachdem, wie es interpretiert wird auch, aber
das ist natürlich, die Finanzindustrie ist ja natürlich auch ein bisschen marketingtechnisch. Man möchte ja, es gibt so viele Produkte, natürlich möchte man auch Aufmerksamkeit bekommen.
Ja,
wenn ich jetzt merke, alle reden über Defense, dann welches Produkt, sollte das wahrscheinlich im besten Fall auf dein Produkt draufstehen.
Hm,
Ja, klar. Jetzt ist aber, wie gesagt, Defense nicht gleich Defense. Auch da gibt es Unterschiede bei den Produkten, die jetzt am Markt sind. Deswegen für die Anleger der Tipp einfach mal Genauheit schon.
Wenn wir das alles mal so ein bisschen zusammenfassen, was sind jetzt so die drei Hauptgrenzen, würdest du sagen, im Verteidigungsbereich, was kannst du da sagen?
Also, wenn wir sagen, vielleicht das zusammenfassend zu sagen, was die Zuschauer von heute mitnehmen sollten. Russland-Ukraine-Konflikt war der Auslöser, ist aber nicht mehr das Hauptthema, was den Trend aktuell treibt. Es ist eher der Wegfall der Sicherheitsgarantien von den USA. Es ist weiterhin ein langfristiger Trend. Das sehen wir aufgrund der Summen, die auch von politischer Ebene investiert werden. Die 800 Milliarden, die wir angesprochen hatten, jetzt speziell in Europa. Das ist, wie gesagt, einfach nur, um erstmal aufzuholen. Die Ausgaben, die in den letzten Jahren nicht getätigt wurden.
Was ist der Rückstau?
Genau.
Die Lagerbestände sind ja, ich glaube, bei der Supergrafik von euch, von 1992 bis, ich glaube, 2022 ist da massiv, also von Panzer, also die ganze Hardware auch total quasi rückständig war.
Und das ich habe hier auch eine, vielleicht, um das Thema auch weiterhin noch zu unterschreiben, wir haben natürlich hier in Europa diese Brille nur für Europa auf. Aber die Grafik kann ich dir dann im Nachgang, die habe ich heute gerade erst frisch bekommen, einfach mal die weltweit die Ausgaben von Defense anschauen. Die steigen kontinuierlich.
Ja.
Und deswegen hatten wir unter anderem auch Asien angesprochen, also gerade Korea, Südkorea, Japan, auch Indien. Natürlich auch China rüstet auf.
Ja.
Und auch da sind natürlich die Anliegerstaaten um China herum, die sich halt die Frage stellen, okay, will ich mich dem hilflos ausliefern? Kommen mir die USA zur Not zu Hilfe? Auch die stellen sich diese Frage mit dem Sicherheitsthematik der USA, dem Rettungsschirm der USA.
Na klar.
Nur natürlich steigen dann weltweit steigen die Ausgaben. Das ist jetzt nicht nur auf Europa. Und auch weswegen wir sehen, dass das eher ein langfristiger drin ist, weil so blöd das jetzt klingt, jeder tut es.
Ja.
Deswegen ist vielleicht auch Europa gut gehalten daran, auch weiter Nutzung zu investieren. Also das dürfen die Anleger und vielleicht noch um den Risikohinweis, wie gesagt, nicht alles all in Defense. Es ist ein Thema und das sollte als Beimischung im Portfolio bleiben.
Immer breit streuen und vielleicht sollte die...
Ja, man muss nicht immer, jetzt gar nicht mal, um zu sagen, dass natürlich auch für die Core-Investments ist ein breites Streuen, damit ich einfach den breiten Aktienmarkt abgedeckt habe, durchaus sinnvoll. Für Themeninvestments, deswegen sage ich ja, man möchte ja ganz gezielt ein spezielles Thema darstellen, um den Investoren die Möglichkeit zu geben, dieses Thema auch investierbar zu machen. Dass ich halt wirklich auch nur dieses Thema
bekomme. Das Thema quasi nicht irgendwie noch andere, die dann vielleicht ein bisschen damit reinspielen, dann auch noch hat, wo es quasi dieses Thema gezielt haben im Depot.
Genau. Und wenn der Anleger entscheidet, okay, ich möchte das zusätzlich noch ins Depot mir reinlegen, weil ich das als langfristigen Megatrend sehe, dann kann er das tun. Deswegen auch diese Themenprodukte, weil sie eben nicht so diversifiziert sind, kein Core-Investment.
Okay.
Als Beimischung im Portfolio.
Super, ist doch ein guter Schlusswort, David.
Sehr gerne.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder.
Sehr gerne.
Danke. So. Das war es auch schon wieder heute im Studio. David Lump, es ging um die geopolitische Lage in Europa, auf der Welt und was das für Implikationen für dich als Anleger hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis demnächst.